Botschaft handelt heute, und zwar, genau, ich habe ein anderes Ding geschickt gehabt. Und zwar, könnt ihr euch erinnern an die Botschaft, an sozusagen, als, an dem, wo wir Jesu Geburt gefeiert haben, sozusagen. Wie hieß die Botschaft, könnt ihr euch erinnern? So lange her, hey. Okay. Das war die ungewöhnliche Ankunft Gottes. Okay, und meine Botschaft heute ist der ungewöhnliche Abgang Gottes. Okay, meine Botschaft ist heute der ungewöhnliche Abgang Gottes. Warum ist, weil das Ding ist, hast du schon mal einen König gesehen? Hast du schon mal einen Herrn gesehen? Hast du schon mal jemanden gesehen mit so einer Autorität, mit so einem, sagen wir mal, Ansehen, der auf so eine Art und Weise weggegangen ist? Keinen. Und deswegen ist es für einen König sowas von ungewöhnlich, dass er in der Art und Weise, wie er sozusagen die Welt verlassen hat, wie er sozusagen seine Position verlassen hat, total ungewöhnlich. Es fing zwar recht gewöhnlich an, weil als Jesus nach Jerusalem hineingekommen ist, da haben sie ihm alle zugejubelt. Jesus hat sich einen Porsche ausgesucht, einen Ferrari ausgesucht. Zur damaligen Zeit war das ein Esel. Und auf dem ist er dann nach Jerusalem reingeritten. Und alle haben ihm zugejubelt. Und ich finde es so erstaunlich, dass alle ihm zujubeln und dass Jesus trotzdem nicht sowas von verblendet war. Weil das Ding ist, das ist sozusagen der höchste Punkt seines Dienstes. Eigentlich das, was man sich so wünscht. Weißt du, ich meine so, jetzt haben sie es endlich erkannt. Hosanna, Hosanna. Und du läufst da rein, weißt du, mit deinem Mantel und jeder hat es jetzt erkannt. So würde ich mir menschlich das vorstellen oder beziehungsweise wie ich mir das früher hätte vorgestellt. Oder wie könntest du eigentlich die Welt verlassen, Jesus? Wisst ihr, da gibt es einen Sportler, einen Basketballer, der sein letztes Spiel gespielt hat. Und er hat sozusagen nach seinem letzten Spiel hat er ein Mikro genommen und jeder wusste, das ist sein letztes Spiel. Alle haben ihm zugejubelt. Ich weiß nicht, ich glaube, in 200 Ländern wurde es ausgestrahlt. Und er hat das Mikro genommen, hat sich bedankt bei allen und dann hat er gesagt, sein Spitzname ist Mamba. Und dann hat er gesagt, Mamba out, hat das Mikro fallen lassen und ist gegangen. Und alle hatten Gänsehaut. Jesus, so ungefähr hätte man das eigentlich machen können. Weißt du, ich meine so, Jesus, steh auf, steh da, nimm das Mikro und sag, Jesus, out, bam, und geht. Aber er hat es so nicht gemacht. Er hat es auf eine ganz andere Art und Weise gemacht. Er hat es auf eine Art und Weise gemacht, die total uncool war, beziehungsweise die war sowas von verpönt. Sowas von verpönt, die war sowas von radikal für jemanden in seiner Position, in seiner Stellung. Weißt du was, er war ja nicht nur König, er war ja Gott. Weißt du mal so, er war Gott, der alles erschaffen hat mit seiner Hand und er hat sich entschieden zu nackt. Weißt du mal so, das trauen sich die Christen ja nicht mal. Weißt du, manche haben ein Kruzifix ohne Jesus. Okay, das sind sozusagen die Protestanten, weil er ist ja auferstanden. Und dann gibt es diejenigen, die sozusagen Korpus auf dem Kreuz haben. Das sind die Katholiken und die Orthodoxen. Aber auch sie trauen sich das nicht ganz richtig so darzustellen, wie es eigentlich war. Weil Jesus ist ein bisschen bedeckt. Aber Jesus war komplett da, öffentlich. Wurde er zur Schau gestellt, komplett nackt, voll mit Blut. Wer weiß, ob möglicherweise sein Auge runtergehangen ist, möglicherweise die Fleischlappen an seinem Körper runtergehangen ist, geblutet hat. Möglicherweise hast du kein bisschen von diesem leichten Braun eines Palästinensers oder eines Israeliten der damaligen Zeit gesehen, weil er komplett im Blut war. So sah das eigentlich wirklich aus. Und nicht, wie er in der Regel am Kreuz hängt, hat er hier so eine kleine Wunde, weißt, aber perfekt geschmiegelter Körper, wie wenn er gerade von CrossFit kam oder gerade aus dem Fitnessstudio, weißt, Sixpacks hat, kannst du noch ein bisschen sehen. Und dann macht er noch seine Finger so richtig schön mit drei, weißt, ich meine so. Nicht die Art und Weise, wie Jesus gestorben ist. Und nicht die Art und Weise, das ist wichtig, wie Jesus sich entschieden hat. Zu sterben. Und dann am Kreuz Und das ist zwar nicht meine Botschaft, aber am Kreuz hat er 7 Aussagen und die ersten 3 handelten überhaupt nicht mal von ihm. Weißt du, du bist so in Schmerz und sowas von, sowas im Leid. Und er sagt, als Erste, was er sagt an diesem Kreuz, nachdem er diese 18 Stunden von katastrophalen Schmerzen erlitten hat, von Pein, von Schlägen, von Spücken, Spücken, gibt's dieses Wort? Egal, auf jeden Fall, Und er sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Weißt du was? Die wussten ganz genau, was sie tun. Das Erste, was ich sage, wenn mir jemand was antut, sage ich nicht, Gott, der weiß nicht, was er tut. Sage ich, Gott, der weiß ganz genau, was er tut. Er weiß ganz genau, was er tut. Weißt du, mein Sohn? Das ist so meine erste Reaktion, sorry. Aber das ist so, er weiß ganz genau, was er tut. Er weiß ganz genau, was er macht. Weißt du, die Mama sagt, nein, weißt du, nein, er weiß ganz genau, was er macht. Er weiß ganz genau, was er macht. Und Jesus sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das wäre nicht meine erste Reaktion. Meine erste Reaktion wäre gewesen, hey, er weiß ganz genau, was er tut. Komm, schick mal ein bisschen Feuer von oben. Weißt du, wir haben es ja schon gesehen, es funktioniert irgendwie, schick mal irgendetwas. Weißt du, so ein Stromschlag, keine Ahnung, weißt du, dass ihr wisst. Aber Jesus sagt, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und das Nächste, was er sagt, das ist sowas von, du hast links und rechts, hast du 2 Personen, die rechtmäßig angeklagt sind. Die wegen dem, was sie getan haben, die wegen dem, was sie erwischt wurden, rechtmäßig da am Kreuz hing. Und das eine Evangelium sagt uns, dass beide Jesus gelästert haben am Kreuz. Weißt du, mein so, wie schlecht musst du sein, am Kreuz zu hängen, ebenso geschlagen worden zu sein. Und du hast nichts Besseres zu tun, als den in der Mitte, der ruhig ist, der perfekt ist, der so gut ist, weiß ich mein so, der sogar sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, ihn zu lästern. Weiß ich mein so, wie abgefahren musst du sein. Und dann steht in einem anderen Evangelium, steht, dass der eine neben ihm Jesus in Schutz genommen hat. Was bedeutet das? In dem Augenblick oder in der Zeit, wo er am Kreuz hing, hat sich sein Gedankengut und sein Herz verändert. Was für eine Gnade Gottes, dass in den letzten Atemzügen, die er hatte, auf einmal sich was verändert hat bei ihm. Und er sagt zu mir, lass doch, siehst du, dass wir nicht rechtmäßig angeklagt sind? Er hat nichts getan. Und Jesus sagt zu ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wieder, handelt nicht von Jesus. Das Nächste, was er sagt, sagt er zu seiner Mutter, Mutter, dein Sohn und Sohn, deine Mutter, zu Johannes. Und wieder, handelt nicht von ihm, er kümmert sich um das, was um ihn herum ist. Was ist das für ein Gott? Weißt du, ich meine so, im Schmerzen, in Leid, in Pein und all diesen Sachen. Aber das, um was er sich kümmert, ist die Leute. Das ist sowas von verrückt. Und dann sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli, Eli, lema sabachthani. Und viele sagen, hey, Gott hat ihn irgendwie verlassen oder was weiß ich und so weiter. Wir haben so viele theologische Grundlagen, was das betrifft. Aber was er eigentlich gemacht hat, er hat Psalm 22 zitiert. Psalm 22, Vers 2 steht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es ist ein messianischer Psalm, um darzustellen, er ist wirklich König. Und das Nächste, was wir dann sehen, ist, er sagt, mich dürstet, um ebenso das prophetische Wort zu erfüllen. Und dann sagt er, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Er sagt, es ist vollbracht. Er sagt nicht, er sagt, es ist fertig. Es ist vollbracht. Er sagt nicht, ich bin fertig. Ich kann nicht mehr. Er sagt, es ist fertig. Und dann das Letzte sagt er, Vater, ich gebe meinen Geist. Ich lege meinen Geist in deine Hände. Was bedeutet, nicht der Tod hat ihn besiegt, sondern er hat sich selber entschieden zu sterben. Ganz wichtig. Und ich finde es so erstaunlich. Und schaut mal, wieso ist Jesus gestorben? 2. Korinther 5, 15 sehen wir, wieso Jesus gestorben ist. Und es gibt so viele Sachen, wieso Jesus gestorben ist. Und eigentlich ist es eine Bibelschule, beziehungsweise könnte man ein ganzes Semester oder ein ganzes Studium damit verbringen. Aber um was es mir heute geht, ist, schaut mal, 2. Korinther 5, 15 steht, und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Warum ist Jesus gestorben? Jesus ist gestorben, damit wir für ihn leben. Jesus ist gestorben, damit wir für ihn leben. Jesus ist gestorben, Gott ist Mensch geworden und hat sich entschlossen, den schlimmsten Tod zu sterben, den man sich vorstellen kann. Weil aus Liebe, aus Gnade, aus Barmherzigkeit, aus Fürsorge. Und er ist aber gestorben, damit wir für ihn leben. Und wieso das? Weil das das Beste ist, was es gibt. Und dann sagt Vers 16, daher kennen wir nun niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Was bedeutet, diejenigen, die für Christus leben, die werden nicht mehr erkannt nach dem Fleisch. Und weiter sagt er, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Kennt ihr das? Als Jesus in mein Herz kam, ich war anders. Hab nicht mehr Haare gehabt, sogar weniger danach, aber ich war anders. Aber das Ding ist, andere haben gedacht, ich bin noch immer der Alte. Und es hat eine Weile gedauert, bis sie gemerkt haben, ich bin nicht mehr der Alte. Also ich kann mich erinnern an zwei Brüder. Ich sage nicht, wer es war, weil die sind hier. Einer ist hier im drin. Ich kann mich noch erinnern, weißt du, aus der Straße hat man früher gesagt, hey Alter und so weiter. Und dann beide Brüder, die so ein bisschen auf der Straße aufgewachsen sind, weißt du, und irgendwann mal sagt der eine Bruder zu dem, weil aus Liebe sagt er, hey Alter, und der andere sagt, hey, 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 ich bin eine neue Schöpfung, nenn mich nie wieder Alter, okay? Wow, okay. Das ist religiös, okay, Halleluja. Aber nenn mich, weiß man so, wir können in jeder Suppe ein Haar finden. Kann man das so sagen? Nein, anyway. Auf jeden Fall, was er sagt, Jesus ist gestorben, damit man uns nicht mehr so sieht, wie wir sind. Damit man nicht mehr so uns erkennt, wie wir sind. Weil das Ding ist, wir können, so wie wir eigentlich sind, können wir die Ewigkeit mit ihm nicht verbringen. Und er hätte gerne die Ewigkeit mit uns. Die Sache ist nur die. Und schaut mal, Vers 21 sagt, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus ist zur Sünde geworden. Für uns. Damit wir Gerechtigkeit sein können. Deswegen ist Jesus gestorben. So, dieses Wort Sünde ist so ein antikes Wort, damit können wir fast nichts mehr anfangen in der heutigen Zeit. Beziehungsweise, weißt du, also, das ist das Beste, wenn du Leute von Jesus erzählen und sagst, hey, er vergibt dir all deine Sünden. Und dann so diese Jungen so, was ist das? Manchmal so, was ist Sünde? Irgendwie. Und das ist wirklich so. Nicht mal die meisten Christen wissen eigentlich, was Sünde ist. So, weißt du, Sünde wie zum Beispiel, keine Ahnung, du darfst nicht lügen, du darfst nicht. Und es geht immer um das, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Und auf der einen Seite ist es richtig, aber das ist nicht, was Sünde eigentlich ist. Dieses Wort Sünde ist sowas von weitreichend und tiefgreifend. Sünde hat zum Beispiel was damit zu tun, dass du fehlgehst. Dass du nicht auf dem richtigen Weg gehst. Das ist eigentlich schon Sünde. Sünde heißt ist zum Beispiel, dass du dich irrst. Du irrst dich. Du hast eine gute Intention, eine gute Einstellung und denkst, das ist richtig, aber wenn du dich irrst, das ist Sünde. Und das ist so krass. Was ist eigentlich Sünde? Sünde ist nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Sünde ist eigentlich, du hast eine Verantwortung. Du hast eine Verantwortung. Und in religiösen Kreisen ist Sünde sowas von krass. Weiß man so, hey, Sünde, Sünde. Und dann denkt, nee, das sind diese Freaks da. Aber Sünde ist eigentlich eine Verantwortung, die wir haben, wo wir eigentlich weggehen sollten. Okay? Und die Sache ist die, wir denken halt im Religiösen, oh, dann darf ich das nicht tun, dann darf ich das nicht tun, weil das irgendwie religiös ist oder weil das irgendwie in meiner Lebenshaltung ist. Ich will mich ja nicht eingrenzen lassen, aber wir lassen uns im ganzen Leben eingrenzen, weißt du, ich meine so? Schau dir mal den Verkehr an. Weißt du, wie ich mich da eingrenzen muss? Hey, du hast ein Auto, keine Ahnung, mit 200 PS und jetzt soll ich 30 fahren? Hallo? Weißt du, ich meine so? Und damit hat keiner von uns ein Problem, weil das Problem ist, wir kriegen ein Ticket, wenn wir zu schnell fahren. Warum? Wir haben eine Verantwortung und wir wandeln in dieser Verantwortung. Und so ist es ebenso mit Sünde. Es ist eine Verantwortung, die wir eigentlich haben. Es ist nicht so, hey, du darfst das nicht tun, du darfst das nicht tun. Komm zu Jesus, er liebt dich, er liebt alle. Aber wenn du dann drin bist, das darfst du nicht tun, das ist nicht in Ordnung. Nein. Zeig ihnen, welche Verantwortung sie haben. Zeig ihnen, wie sie Jesus offenbaren. Zeig ihnen, dass sie dafür bestimmt sind, Jesus auszuleben. Zeig ihnen, dass Jesus dafür gestorben ist, dass sie heilig leben, dass sie mehr von Jesus sehen, dass sie näher zu Jesus kommen, weil das ist der Standard, den Gott gesetzt hat. Weil wir brauchen Standards. Viele würden sagen, ja, aber das Ding ist, ich bin doch ein guter Mensch. Das Ding ist, der Standard ist so hoch, egal wie gut du bist trotzdem schlecht. Das ist so ungefähr. Ich habe mir das mal darüber nachgedacht und habe mir gedacht, okay, der Standard ist, die ganze Erde einmal ohne Pause zu umrunden im Joggen. Die ganze Erde, das sind circa 40.000 Kilometer, ohne zu stoppen, zu joggen. Die ganze Erde zu umrunden, das ist der Standard. Wisst ihr, wie viele es schaffen? Keiner. Manche weiter wie andere, es wird auch einen geben, der kommt am weitesten von allen. Aber er wird sich damit nicht rühmen können, weil er hat den Standard nicht erfüllt. Und so ist es. Und so ist es mit Sünde. So ist es mit Jesus. Wieso Jesus? Weil Jesus sagt, hey, weißt du was? Den Standard werden sie nie erreichen. Deswegen gebe ich ihnen ein Flugzeug. Und ich bin das Flugzeug. Und im Flugzeug schafft es jeder von uns mit genügend Kaffee, Red Bull und Koffein, die Erde einmal zu umrunden. Und so ist es, was Jesus für uns gemacht hat. Jesus hat gesagt, das ist der Standard. Es ist nicht so, weil ich bin heilig, somit sollt ihr heilig sein. Es ist nicht so, dass ich euch weghaben möchte. Es ist nicht so, dass ich euch von mir wegdränge. Es ist auch nicht so, dass ich euch was wegnehmen möchte. Es ist auch nicht so, dass ich euch, was euch Spaß macht, wegnehme. Nein, nein, nein. Ich will euch geben, was kein Auge gesehen hat, was kein Auge gehört hat. Ich will euch erleben lassen, die Heiligkeit. Ich will euch erleben lassen, den Himmel auf Erden. Das ist es, was ich euch erleben lassen möchte. Deswegen ist der Standard so hoch, weil wenn ich den Standard so nicht so hoch setze, werdet ihr das nie erleben können. Aber das Ding ist, keiner von uns wird diesen Standard jemals, wie sagt man, erfüllen. Und deswegen sagt er, ich bin das Flugzeug für dich. Und Jesus hat sein Leben gegeben. Das Ding ist, Jesus war so krass, er hat nicht mal ein eigenes Grab gehabt. Warum? Weil nach 3 Tagen ist er auferstanden. Somit hat er eigentlich nur sozusagen eine Miete für 3 Tage zahlen sollen. Aber wer vermietet dir schon ein Grab, das auf die Ewigkeit ausgelegt ist für 3 Tage? Niemand. Somit hat Jesus sich darum nicht mal gekümmert, sondern es war Josef von Arimathäa, der ihn genommen hat, da hineingelegt hat, weil das werden nun 3 Tage sein. Jesus hat sich angemietet, weiß ich mein so, und ist dann rausgegangen. Und das finde ich so erstaunlich. Jesus ist auferstanden und Johannes spricht davon, als Maria bzw. Petrus hineingegangen sind, was sie gesehen haben. Sie haben diese Leintücher gesehen, aber das Schweißtuch war zusammengewickelt. Das ist sehr interessant, dass es zusammengewickelt war. Wieso? Er sagt ja, dass es zusammengewickelt war. Wieso war es zusammengewickelt? Weil in jüdischer Tradition ist es so, dass wenn du am Tisch saßt und wenn du, da hast du sozusagen ein Napkin, wie sagt man, eine Serviette gehabt. Und diese Serviette, wenn du sie nicht gefaltet hast, hingelegt hast, dann warst du fertig und kommst nie wieder zurück. Aber wenn diese Serviette, wenn du gegessen hast, gefaltet hast und sie da lag, dann weiß jeder, er kommt zurück. Was Jesus gemeint hat, ist, mein Schweißtuch war zusammengelegt. Nicht, dass ihr denkt, ich komme nie wieder zurück, dass ich weggegangen bin, dass ich euch zurücklasse, auch wenn ich meine Sache vollbracht habe. Was Jesus damit gemeint hat, ist, hey, ich komme zurück. Und Jesus kommt zurück, Jesus kommt wieder, aber nicht auf wieder. Nicht in der Art und Weise, wie wir uns das vorgestellt haben. Und eigentlich meine Predigt, jetzt habe ich 30 Minuten davon gesprochen, aber jetzt geht erst meine Predigt richtig los. Okay. Weil mich hat es interessiert, wem erscheint Jesus, als er auferstanden ist? Wem erscheint Jesus, als er auferstanden ist? Und Jesus erscheint keinem König, keinem Priester, keinem angesehenen Menschen. Jesus erscheint diesen Aposteln. Jesus erscheint Leuten, die auf der langen Leitung standen. Schaut mal, die Bibel sagt in Johannes 2,22, als er nun aus den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hat. Was bedeutet, Jesus ist jetzt auferstanden und hat sie ihnen aufgezeigt und dann erst haben sie geblickt, dass er nach 3 Tagen auferstehen muss. So, das Ding ist, schaut mal die Pharisäer an, Matthäus 27,62-63. Am nächsten Tag aber der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die Hohepriester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen: Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, als er noch lebte, nach 3 Tagen stehe ich wieder auf. Was? Die Pharisäer haben es geblickt, die Jünger nicht. Ich meine so, Jesus, warte mal, ich meine so, da muss doch ein Intelligenter dabei gewesen sein unter diesen 12. Also, hier die Pharisäer, die haben es geblickt, weißt du, meinst du, dass Jesus gesagt hat, er wird nach 3 Tagen auferstehen. Jesus, seine Jünger, diejenigen, die ihm nachgefolgt, die er sich ausgesucht hat, weißt du, meinst du, ausgesucht hat, keiner von ihnen hat es geblickt. Und trotzdem waren das die Richtigen. Und trotzdem, was ich meine, so Pharisäer, die Schriftgelehrten. Weil die Sache ist die, es geht nicht darum, was du blickst. Es geht darum, wie sehr wirst du ihm am Ende nachfolgen. Es geht nicht darum, wie sehr du Theologie kennst. Wie sehr, auch wenn ich denke, dass es wichtig ist, auch wenn ich denke, dass ich liebe es, ich mag es. Aber wenn es mich aufhält, mein Leben für ihn zu leben, dann ist irgendetwas falsch. Und hier Pharisäer blicken es, die anderen blicken es nicht, weißt du, ich meine so. Aber jetzt pass auf, jetzt kommen die besten Geschichten. Wen offenbart sich Jesus, als Jesus aufersteht? Als allererstes wissen wir, er offenbart sich den Trauernden. Während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch! Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken in euren Herzen auf? Es sind die Trauernden, denen er sich offenbart. Diejenigen, die trauern. Wieso diejenigen, die trauern? Weil die Sache ist die, wenn du anfängst zu trauern, wenn du keine Trauer hast, dann siehst du oft die Welt nicht richtig. Erst wenn du anfängst zu trauern, beziehungsweise über eine Sache trauerst, weißt du eigentlich, fängst du an zu verstehen, was eigentlich wichtig ist im Leben und was nicht. Und Trauer ist unheimlich wichtig in unserem Leben. Wir hassen es. Wir mögen es nicht. Wir versuchen davon wegzurennen. Wir hoffen, dass nie was Schlimmes passiert und so weiter. Und ja, das stimmt. Aber Trauer ist ein wichtiger Stein in unserem Leben. Trauer ist eine wichtige Angelegenheit in unserem Leben. Warum? Weil es zeigt, dass wir Mitgefühl haben. Es zeigt, dass wir erkennen, was wichtig ist und was nicht wichtig ist im Leben. Deswegen erscheint Jesus den Trauernden als erstes. Das nächste, Markus 16,9, als er aber früh am ersten Wochentag auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Er erscheint einer Frau. Warum? Weißt du, Frauen gehen sogar mit anderen Frauen auf Toilette, weißt du, ich meine so, um zu reden. Ganz klar, es musste eine Frau sein, weil sie wird es definitiv erzählen, weißt du, ich meine so. Und das ist eine Gabe, die wir Männer, wir sind eifersüchtig auf Frauen, dass ihr so viel reden könnt. Aber Maria, wieso einer Frau? Weil das Ding ist, als Jesus gekommen ist in die Welt, wem wurde es als erstes offenbart? Es wurde als erstes wen? Den Schafhirten offenbart. Den Schafhirten, die sozusagen in der Gesellschaftsschicht weit unten waren. So, als Jesus auferstanden ist, wen hat er sich als erstes offenbart? Den Frauen, einer Frau. Warum einer Frau? Weil sie in der Gesellschaftsschicht ebenso nicht ganz weit oben war damals. Und heute noch in den meisten Gebieten der Welt noch immer. Aber Jesus hat den Standard anders gesetzt. Jesus sagt, in mir gibt's weder Mann noch Frau. In mir gibt's weder Mann noch Frau. In mir haben beide die gleiche Liebe verdient. In mir können beide das erfüllen, wozu sie berufen sind. In mir, ich sehe nicht mal den Ruf, den jemand hat, weil sie sagte, schau mal, ich will nicht so in der Bibel stehen. Herr, wo ist die Rowina, der mal 7 Dämonen hatte? Ja, weiß ich mein so. Hey, das ist nicht so, wie ich in der Bibel stehe. Will. Das heißt, sie hatte auch nicht den besten Ruf. Und die Tradition will uns auch sagen, sie war sogar eine Prostituierte. Weißt du, mein Sohn? Und so wird sie dargestellt. Das ist, und weißt du, manchmal im Leben machst du eine Sache falsch und alle verurteilen dich damit. Weißt du, mein Sohn? Keine Ahnung. Du kannst, hey, bei uns in Bosnien ist so, jeder hat einen Spitznamen. Jeder hat einen Spitznamen. Der Schwarze, der Weiße, der Gelbe. Hey, wir haben Leute, die heißen Esel. Mit Spitznamen. Ja, wirklich. Und warum? Wegen einer einzigen Sache in ihrem Leben. Keine Ahnung, möglicherweise hat der eine sich mit Kohle verschmiert an einem Tag oder mit Nutella an einem Tag und der war schwarz. Seitdem ist er der Schwarze, bis an sein Lebensende. Ich kenne Leute aus der Familie, ich kenne ihren Namen gar nicht. Ich kenne nur ihren Spitznamen. Wenn Leute mich fragen, hey, da ist einer in Stuttgart, der heißt so und so und so, ich so, weißt du was, hat er einen Spitznamen, sag mir einen Spitznamen, weil ich kenne ihn bestimmt. Sagst du mir seinen richtigen Namen? Keine Ahnung. Aber Jesus kümmert sich nicht darum. Jesus ist es egal, ob jemand einen ruinierten Ruf hat oder nicht, weil Jesus weiß ganz genau, wem er vertrauen kann. Weil das Ding ist, es gibt so ein tolles, und eigentlich ist es ein richtiges Sprichwort, das heißt, ist der Ruf einmal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Und manchmal ist es ganz gut, dass unser Ruf ruiniert ist. Wir hassen es, wenn Leute schlecht über uns denken. Aber es ist so befreiend, wenn wir irgendwann mal es aufgeben und sagen, die denken sowieso alle schlecht von mir. Das ist so befreiend. Wir wollen das alle nicht, ich verstehe das. Aber manchmal sind das genau die, die Jesus benutzen kann. Und manchmal merke ich bei mir, hey, wenn Leute zu gut von mir denken, boah, junger Fisch, dann bin ich fast schon gewillt. Hey, habe ich Angst, mein wahres Ich manchmal zu zeigen. Nicht, dass es voll schlimm ist, weißt du, sonst wäre ich ja nicht mehr mit dir verheiratet. Aber das ist so, hey, manchmal ist es so. Aber Jesus, ist es egal, ob du einen ruinierten Ruf hast oder nicht. Jesus kann dir vertrauen. Das nächste ist es, schaut mal, Lukas 24, 21 bis 21. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Sie waren enttäuscht. Das erste, er offenbart sich den Trauernden. Das zweite, er offenbart sich den mit ruinierten Ruf. Das dritte, er offenbart sich den Enttäuschten. Wann gehst du mal zu den Königen, zu den Priestern, zu den Großen? Manchmal so, steh mal da hin und sag, hey, nicht weil der Tod konnte mich, ihr habt gedacht, ihr werdet mich los. Aber jetzt bin ich sogar allgegenwärtig. Manchmal so würde ich es machen. Jesus aber nicht. Jesus aber nicht. Und er kommt zu denen rein, die enttäuscht sind. Sie haben gedacht, hey, Jesus ist derjenige, der Israel retten wird. Und sie, ihre Vorstellung und ihre Enttäuschung und ihre Erwartung, die sie hatten, wurden nicht erfüllt. Und das nächste ist, schaut mal, er offenbart sich den Angsthasen, daher kommt der Osterhase. Also, um den biblischen Zusammenhang, Spaß. Okay, das war nur ein Spaß. Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten der Woche, und schaut mal, Jesus hat sich ihnen schon mal offenbart. Und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Jesus kommt zu den Trauernden. Jesus kommt zu denen mit dem schlechten Ruf. Jesus kommt zu den Enttäuschten. Jesus kommt zu den Angsthasen. Jesus kommt zu denen, die Angst haben. Das sind die ersten Leute, denen sich Jesus offenbart nach seiner Auferstehung. Ich finde es verrückt. Ich finde es verrückt. Wir würden sagen, heute würden wir sagen, hey, was willst du mit denen? Heutzutage denken wir, boah, wenn sich ein bekannter Sänger bekehrt, dann wird er, hey, stell mal vor, was für einen Einfluss er hatte. Nein. Es ist schön, wenn sie sich bekehren. Aber Jesus benutzt was anderes. Jesus offenbart sich anderen. Jesus, warum? Weil wir denken, diese natürliche Stärke, das kann Jesus voll benutzen. Nein. Jesus benutzt natürliche Schwäche, um seine Stärke zu offenbaren. Und das Allerbeste, weil diejenigen, die Angst haben, die wissen, hey, aus unserer Kraft können wir es nicht. Weißt du, Jesus ist ja auferstanden. Hey, Jesus ist ja auferstanden, aber ich schließe trotzdem die Türen ab, weißt du, wegen den Juden. Weißt du, Jesus hat den Tod besiegt, aber ich schließe trotzdem die Türen ab, weißt du, aus Furcht vor den Juden. Und hier das Allerbeste, Allerbeste. Jesus offenbart sich den Zweiflern. Und da siehst du bei Thomas wieder einmal gezweifelt, weiß ich mein Sohn, schon Thomas, der Zweifler. Hallo, weiß ich mein Sohn, bis heute, 2000 Jahre später, weiß ich mein Sohn, das ist nicht mal biblisch. Weiß ich mein Sohn, Thomas, der Ungläubige. Hallo, einmal, bitte, Was ist mit Petrus? Ich meine so. Ich meine, Petrus der Hahn, hätten wir früh gesagt. Ich meine, nein, anyways. Schaut mal. Markus 16, 10 bis 11. Die ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und trauerten und weinten. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Maria Magdalena hat ihn gesehen, aber sie hatte ja die 7 Dämonen. Weißt? Ich meine so, wer weiß, was mit ihr. Weißt du? 7 Dämonen, wie sah sowas aus? Ich glaube, psychisch labil. So, Maria Magdalena hat Jesus so sehr geliebt. Jetzt kommt sie und sie denken, oh Maria, weißt du was, vielleicht bräuchte ich doch einen Arzt. Und sie glaubten ihr nicht. Wieso glaubst du jemanden nicht? Wieso glaubst du jemanden nicht, der Jesus so sehr geliebt hat? Wieso glaubst du nicht, obwohl Jesus es doch selber gesagt hat? Wieso glaubst du es nicht? Und dann das nächste, schaut mal, Vers 12. Danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Und jene gingen hin und verkündeten es den übrigen. Auch jenen glaubten sie nicht. Zweifel über Zweifel. Jesus ist auferstanden. So, aber Jesus, wieso hast du es nicht anders gemacht? Wieso bist du nicht draufgestanden, Tür nicht mehr, lass die Tür verschlossen, komm sofort zu allen rein, sag, hey, versammelt alle, schaut mal, ich esse Fisch, schaut mal, hier sind meine, na, schaut mal, ich bin auferstanden. Wieso machst du das so nicht, Jesus? Weil es Jesus nicht darum geht, zu beeindrucken, Jesus geht es darum, zu zeigen, hey, egal wo du stehst, ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Bist du enttäuscht? Ich glaube an dich. Bist du verzweifelt? Ich glaube an dich. Hast du einen ruinierten Ruf? Ich glaube an dich. Zweifelst du, auch wenn andere Christen dich verurteilen, nach 2 Wochen keine Lust haben mehr mit dir zu reden? Ich glaube an dich. Und dann passt mal auf. Lukas 24, 39 bis 41 wird noch besser. Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße, als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten. Hallo. So, hier, betastet mich, seht, ich esse. Und sie haben sich total gefreut, aber glaubten trotzdem nicht. Oh my Lord. Zweifel über Zweifel, weißt du mal, er steht da. Zeigt ihnen alles. Und sie freuten sich, aber glaubten trotzdem nicht. Wird noch besser. Matthäus 28, 16 bis 17. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. So, okay, sie haben gesagt, weißt du was? Viele glaubten nicht. Aber Jesus hat gesagt, wir sollten nach Galiläa gehen. Komm, lasst uns mal nach Galiläa gehen. Ich meine so, lasst uns mal, vielleicht ist es doch nicht eine Fata Morgana. Okay, vielleicht sind wir doch nicht krank. Lass uns mal hingehen. So, Jesus erscheint ihnen wieder. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Come on. Jesus ist auch Zweifel über Zweifel. Habt ihr euch das schon mal durchgelesen? Wie verrückt ist das? Und Jesus regt sich da nicht auf, sondern weißt du was? Jesus hat alle Zeit der Welt. Nein, eigentlich nur 40 Tage, aber egal. Aber Jesus glaubt an sie. Jesus, auch wenn sie zweifeln, Jesus sieht etwas in ihnen, das Jesus brauchen wird. Jesus sieht etwas in ihnen, das die Welt verändern wird. Jesus sieht etwas in ihnen, das viele veranlassen wird, für Jesus zu leben, aber auch für Jesus zu sterben. Jesus sieht etwas in ihnen, das die ganze Welt umgestalten wird. Und das sind Leute, die es nicht geblickt haben. Das sind Leute, die gezweifelt haben. Das sind Leute, die es nicht verstanden haben, die enttäuscht waren, die verzweifelt waren, die getrauert haben. Und all diese Sachen, diese hat Jesus auserwählt. Es ist nicht die Perfekten und wir versuchen so oft so perfekt zu sein. Aber nein, das ist nicht das, was Jesus sucht. Jesus sucht diejenigen, die leidenschaftlich nach ihm suchen. Als ich das angefangen habe zu verstehen, wisst ihr, ich habe diese Prediger mir immer angehört und gesehen und diese Prediger, die diese tollen Sachen reden, weißt du, und die haben diese tollen Zeugnisse, was sie gemacht haben, was Gott gemacht hat. Und ich habe gedacht, Gott, ich habe nicht so viele Zeugnisse, was soll ich denn predigen? Bis ich gemerkt habe, hey, weißt du was, in meiner Schwachheit ist er stark. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich habe so viel Mist gebaut, ich habe so viele Geschichten, Halleluja, ich werde Prediger. Weil es sind nicht die mit guten Geschichten, es sind die mit katastrophalen Geschichten. Es sind die, die verzweifelt waren und er sie trotzdem benutzt. Es sind diejenigen, die Enttäuschung erlebt haben und er sie trotzdem benutzt. Es sind diejenigen, die trauern, aber er sie trotzdem benutzt. Es sind diejenigen, die einen schlechten Ruf haben und er sie trotzdem benutzt. Es sind diejenigen, die zweifeln und er sie trotzdem benutzt. Und dann, weißt du was, irgendwann glaubten sie und kommt Thomas und sagt, hey, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas, jetzt kommt seine einzige Stelle. Alle anderen haben auch gezweifelt, die ganze Zeit, weißt du, ich meine so, und hier der Thomas, aber er ist der Ungläubige. So sind wir Menschen, weißt du. Einmal haben wir es gesagt, ah, ich weiß ganz genau, was du für einer bist. Und er zweifelte. Und schaut mal, wie krass Jesus ist. Für mich ist Jesus der geduldigste Mensch der Welt. Und des Universums und alles andere, was noch dazugehört. Pass auf, Jesus wartet 8 Tage, bis er sich Thomas offenbart. Ich meine so, wie krass ist das? Ist so auch so in meinem Kopf so. Weißt du, ich wäre so, hey, ich kann der Ise nicht mal ein Geschenk eine Woche vorher kaufen, weil ich dir sofort zeigen muss. Weißt du, ich meine so, deswegen, die Ise kurz vor Weihnachten hat immer Geburtstag, eine katastrophale Zeit, aber das Ding ist, ich muss es erst am Tag vorher, abends irgendwann mal kaufen, weil sonst erzähle ich dir, was für ein tolles Geschenk ich hier für sie habe. Und Jesus, ich weiß, ich meine so, Jesus ist auferstanden. Die Jünger fangen an zu glauben, nachdem sie so viel gezweifelt haben, aber irgendwann denken sie, weißt du, also, wir sind nicht dumm, wir sind nicht blöd, wir sind nicht irre. Der, er ist wirklich auferstanden. Und dann sagt er, Thomas, du hast dich da, er ist auferstanden. Und er sagt, das glaube ich nicht. Und weißt du, also 8 Tage zu warten, Jesus, weißt du, das einzige Gebet, Jesus, bitte erscheint dem Thomas, bitte erscheint. Könnt ihr euch vorstellen, 8 Tage lang? Manchmal sind 8 Minuten so lang. 8 Tage, Jesus, weißt du, so, Jesus, sein Gedankengut ist so anders. 8 Tage lässt er auf sich warten. Wieso ist er nicht sofort erschienen? Heißt er, hey Thomas, hi, ich bin doch am Leben. 8 Tage wartet er. Das ist ein wichtiges Merkmal für all die prophetischen Leute. Die denken, alles muss ganz schnell sein. Oh, ich habe jetzt was Prophetisches gesehen. Alles, was Schlimmes passiert. Und dann, nein, hey, Jesus hat die alle Zeit der Welt. 8 Tage, weißt du, ich meine so, 8 Tage. Und dann, das sind meine Liebsten. Jesus offenbart sich Leuten, die auf der langen Leitung stehen. So, versucht mal, das ins Englische zu übersetzen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber. Schaut mal. Lukas 24, 12. Petrus aber stand auf und lief zur Gruft. Und als er sich hineinbeugt, sieht er nur die Leinentücher. Und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Und ich meine so, hey, hier kommt jemand, erzählt, dass Jesus auferstanden ist. Petrus rennt dorthin. Sieht, das Ding ist, das Grab ist leer. Sieht die Leinentücher. Das Nächste, was er macht, weißt du, ich meine so, ist nicht zu erforschen, sondern er wunderte sich und ging nach Hause. Habt ihr euch schon mal die 10 Mal richtig im Kopf durchgehen lassen? Hey Petrus, was bist du für ein Typ? Egal, was passiert ist, Petrus. Der Leib ist weg. Forsch nach, Junge. Frag nach, ob jemand was gesehen hat. Hol dir einen Detektiv, keine Ahnung. Polizei, Interpol, keine Ahnung. Mach irgendwas, Junge. Aber er wunderte sich und ging nach Hause. Was bist denn du für einer, Junge? Was ich meine, so, hallo Petrus. Wir denken, das sind so diese Heiligen, die wir so in das, aufs Podest stellen. Das sind Zweifler, das sind Enttäuschte, das sind diejenigen, die auf der langen Leitung stehen, das sind diejenigen, die enttäuscht sind, das sind diejenigen, die Angst haben. Denen offenbart sich Jesus und mit denen verändert er die Welt. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Kein König wird das so machen. Kein König. Kein König wird die ganze Welt aufstellen lassen und gucken. Der wird, hey, boah, gute Muskeln, komm, du kommst. Okay, wie intelligent bist du? Ja, dich nehme ich. Aber Jesus? Weil das Ding ist, diese Apostel, die waren Fischer. Wisst ihr, wieso sie Fischer waren? Weil sie nicht intelligent genug waren, um Gelehrte zu werden. Bis zu deinem 13. Lebensjahr, bis zur Bar Mitzwa, bei den Juden, hat man schon dann erkannt, wer sozusagen gesalbt ist für die Schrift, wer gesalbt ist, weiter Schüler zu sein, wer gesalbt ist, irgendwann mal Lehrer zu werden, wer gesalbt irgendwann mal ist, Rabbi, Pharisäer zu werden. Und diejenigen, die es nicht waren, die gehen nach Hause und machen das, was ihre Eltern schon immer gemacht haben. Und hier, sie waren Fischer, was bedeutet, sie waren nicht intelligent genug. Sie waren Fischer, sie waren nicht schlau genug. Sie waren Fischer, sie kannten die Schriften nicht gut genug. Sie waren Fischer, sie waren nicht gewandt in der Rede wie alle anderen. Es waren Fischer, die hat Jesus ausgesucht. Das heißt, diejenigen, die Ausgestoßenen, wie sagt man, beim Daimler sagt man Ausschuss. Alles, was nicht perfekt ist, ist Ausschuss. Sie waren Ausschuss. Und Petrus, weiß man so, guck da rein, sieht es, geht nach Hause und wundert sich. Noch besser. Johannes 21, 1 bis 3, nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so, Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana und Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in jener Nacht fingen sie nichts. Klar, Jesus hat gesagt, du sollst doch nicht mehr Fische fischen. Du sollst Menschen fischen. Hier, pass auf, Jesus hat sich ihm offenbart, ein paar Mal, ich weiß nicht, hier, Petrus, was warst du für einer? Hast du nie zugehört, was Jesus gesagt hat? Irgendwie, weißt du, wie ich meine, so Jesus hat zu ihm gesagt, du bist nicht mehr Simon, du bist Petrus. Come on, Junge, du kannst es, du schaffst es, weißt du, ich meine so. Und Petrus, weißt du, ich meine so, zuerst guckt er rein, sieht kein Jesus mehr, geht nach Hause, wundert sich, weißt du, ich meine so, nein, 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 falsch. Das nächste, Jesus offenbart sich wieder ihn. Irgendwann mal fängt er an zu glauben. Und dann glaubt er, Jesus ist auferstanden. Aber was macht er? Geht fischen? Nein, wieder falsch. Und das Allerbeste, was er noch macht, weiß, er stiftet sogar andere dazu an. Er sagt, ich gehe fischen. Was sagen? Oh, wir gehen auch. Hallo? Ihr seid nicht mehr dazu berufen, zu Größerem, zu Höherem, strebt Größeres an. Warum? Jesus hat euch freigemacht. Er ist auferstanden, Junge. Come on, Mann. Er hat den Tod besiegt. Du kannst alles durch den, der dich stark macht. Verstehst du nicht, Petrus, was ich 3,5 Jahre dir erzählt habe? Ha, für den Petrus hätte ich ganz viele Spitznamen. Aber ich nenne ihn nur noch Petrus. Er war ein richtiger Simon. Ah, sorry. Spaß. Spaß. Ist es nicht krass? Ist es nicht krass? Aber 2. Korinther 12, 9, und wir kennen das alle. Meine Kraft kommt die Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Wir haben alle so viele Geschichten. Wir sind alle berufen zu predigen. Warum? Wir haben so viele Geschichten. Nicht diese begeisternden. Nein, Geschichten der Schwachheit. So viele Geschichten. Nicht mal die Bücher dieser Welt könnten sie alle auf. Aber was mir so wichtig ist, Jesus, als er sie auferstanden ist, als er sich das erste Mal offenbart hat, er hat sich nicht Königen offenbart als erstes. Er hat sich nicht Generälen als erstes offenbart. Er hat sich nicht den Angesehenen als erstes offenbart. Er hat sich nicht den Beeindruckenden als erstes offenbart. Er hat sich nicht den Bekannten als erstes offenbart. Jesus als allererstes, wem er sich offenbart hat, er hat sich den Trauernden offenbart. Er hat sich den Zweiflern offenbart. Er hat sich denjenigen offenbart, die einen schlechten Ruf hatten. Er hat sich denjenigen offenbart, die verzweifelt waren. Er hat sich denjenigen offenbart, die Hoffnung schon verloren haben. Er hat sich denjenigen offenbart, die auf der langen Leitung standen. Denen hat sich Jesus offenbart. Nicht, weil Jesus die Angesehenen nicht mag. Nein, 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 nein. Sondern Jesus, weil Jesus kein Ansehen der Person ansieht. Deswegen hat sich Jesus ihnen offenbart. Jesus geht es nicht darum, wie viel du weißt, was du alles weißt, wie intelligent du bist, auch wenn das gut ist, auch wenn das toll ist. Aber wenn sich das aufhält, Jesus nachzufolgen, dann wird es schwierig, dass er sich dir offenbart. Jesus offenbart sich den Schwachen. Jesus offenbart sich den Zweiflern. Jesus offenbart sich den Wankelmütigen. Jesus offenbart sich ihnen und durch sie verändert er die Welt. Das ist eine frohe Botschaft. Das ist eine frohe Botschaft. Ungewöhnlicher Abgang. Und dann kommt er und offenbart sich. Und ich stell dir diese ganzen Szenarien. Das sind so meine Szenarien. Ich denke mir gerade manchmal so, ich würde das ganz anders machen. Aber weißt du was, ich weiß, du bist. Ich ordne mich dem unter, was du sagst. Und das ist, um was es geht. Und das ist es, wieso Jesus auferstanden ist, um aufzuzeigen, dass er wirklich Gott ist. Er braucht nicht das Perfekte, um seine Perfektion zu offenbaren. Er braucht einfach nur welche, die sagen, nimm mich, nimm mich. Ich habe so viel Mist gebaut und ich hätte jetzt noch andere Worte dafür, aber ich habe so viel Mist gebaut. Ich habe so viel Mist gemacht. Ich habe so viel Schrott in meinem Leben gemacht, gesagt. Ich habe so viel Schrott gedacht. Ich bin so oft gefallen, Jesus. Und trotzdem echt jetzt? Deswegen ist er auferstanden. Nicht für die Perfekten, sondern für mich und für dich. Und jeden von uns möchte er verwenden, wenn er Petrus, weiß nicht, aber für den hätte ich echt viele Spitznamen. Simon. Aber er hat in Petrus etwas gesehen, das er gebraucht hat. Er hat in Thomas etwas gesehen, das er gebraucht hat. Er hat in Kleopas und der andere, der wird ja nicht mal mit Namen erwähnt, in ihnen hat er etwas gesehen, das er gebraucht hat. Er hat in Maria Magdalena etwas gesehen, das er gebraucht hat. Er hat in Nathanael etwas gesehen, das er gebraucht hat. Er hat in all den Aposteln etwas gesehen, das er gebraucht hat, wo die ganze Welt gesagt hat, hey, die brauchen wir nicht, die sind einfach nur gut zum Fischen. Aber Jesus hat in ihnen etwas gesehen, das die Welt verändert, weil Jesus guckt und schaut mit anderen Augen.